Access denied.
So wie Technik. Aufstand der Küchenroboter.
Tach. Willkommen beim So wie Technik Podcast. Schön, dass ihr den Anschaltknopf gedrückt habt. Dafür drücke ich euch zurück. Diego, Professor Diego, ist immer noch nicht zurück. Ihr erinnert euch, in der Nullerfolge gab es ja dieses Malheur. Aber es tut sich was und vielleicht werden wir ihn irgendwann möglicherweise wieder hören. Ja, bis dahin habe ich noch ein paar Lückenfolgen aus dem Sovi-Stammtisch gefunden, die gut in diesen Podcast hier auch reinpassen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so technisch erscheinen, auf dem zweiten aber dann schon. Zum Beispiel Kaffee. Ihr werdet vielleicht sagen, den trinke ich doch nur, wenn ich vor der Technik sitze. Was soll denn das? Jedoch braucht ihr ja bloß mal ins Wikipedia bei Technik reinzugucken. Der große Soziologe Norbert Elias wird da zitiert. Ja? Wenn ihr Kaffee trinkt, dann interagiert ihr mit dem Erfinder der Tasse, dem Unternehmen, das den Kaffee produziert, den Arbeiterinnen und Arbeitern in der Fabrik. Das ist alles nicht zu trennen. Und wenn ihr Kaffeekonsum untersucht, dann ist dem immer auch eine vielleicht gar nicht so explizite Analyse der Technik inhärent. Ist ja ein technisches Produkt. Das natürlich auch wieder zurückfließt in die, die Technik anwenden, weil sie sonst nicht überlebensfähig wären. Ja. Und in dem folgenden Gespräch findet ihr, denke ich, eine gute Blaupause, wie man sich jedem Gegenstand annähern kann. Hier ist es jetzt der Kaffee, aber ihr könnt genauso an das iPhone herangehen oder an ein Auto. Wir haben da doch sehr verschiedene Mikro- und Makro-Perspektiven auf einen Gegenstand zusammengetragen, wo ich denke, für Soziologinnen und Soziologen lohnt es sich da auch mal zuzuhören. Also macht euch einen Kaffee warm, setzt euch zu uns und lauscht.
Ein postnuklearer Entspannungspodcast.
Okay, so, bei mir läuft es auch.
Jo, bei mir auch.
Bei mir auch.
So, ich begrüße mal ein bisschen. Hm? Ja. Aber wie gesagt, das ist keine Moderation, das ist nur ein Begrüßen. Wir sind hier mehr oder weniger in einer Werkstatt, weil wir üben ja das Denken und machen kein keine Publikumsveranstaltung. Willkommen zu Folge 2 der kleinen Dinge Soziologie, der Entdeckung des Alltäglichen. Mein Name ist René Lehnert und ich habe mir hier Verstärkung geholt, zwei Soziologen, die mit mir die kleinen Dinge des Lebens betrachten wollen. Ich stelle sie euch mal vor. Da ist hier Thomas Jakubowski, hallo.
Hallo.
Mediensoziologe und Radiomensch. Auf welchem Kanal?
Auf Herz 87.9, dem Campus Radio der Universität Bielefeld.
Und dort gibt es aber keine Soziologie. Dort gibt es Filme, machst du da.
Filmbesprechung. Genau.
Ja. Und Dominik Röding, Gesundheitssoziologe, Lebensstilforscher. Hallo.
Ja, hallo. Hallo René, hallo Thomas.
Und du bist auf YouTube der Schreibberater.
Der Schreibberater auf YouTube, ja, manchmal. Selten.
Das klingt tatsächlich
aber
so,
ja, okay.
Als wärst du da, als wärst du bei einer Zielgruppe, die es nötig hätte.
Das klingt irgendwie sehr diskreditierend für die Zielgruppe, ja, wenn es eine Zielgruppe nötig hat.
Und da wir auch auf YouTube erscheinen, wollen wir uns das Bashing unseres Publikums hier ersparen.
Ja.
Ja, wir haben alle eine unterschiedliche Perspektive auf die Dinge, denke ich mal. Kommen aus unterschiedlichen Theorieschulen, ich mehr so aus der empirischen Sozialforschung. Du, Thomas, mehr so aus Bielefeld.
Die Bielefelder
Schule. Das gleichzusetzen ist so mit dem systemischen Blick.
Also, ja.
Und Dominik?
Tja.
Ist in der Lebensstilforschung
ja.
gefangen.
Ja, kann man so sagen, doch.
Ja, und wir üben uns hier. Also das Ganze habe ich mir so auch gedacht, dass wir das nicht als ein, ja, ich sag mal, als ein, eine Sendung eines irgendwie gearteten radioähnlichen Formats machen, sondern als Denkschule für uns ist das ja eigentlich gedacht. Wir wollen den zweiten Blick üben. Und den kann man so üben oder so. Und wir haben uns gesagt, es ist doch an den kleinen Dingen eigentlich sehr gut auszumachen, was Soziologie ist, weil die kleinen Dinge oft nicht beachtet werden. Über die Großen wird ja allgemein gesprochen und geredet.
Ja, und das ist auch gerade interessant, weil in kleinen Dingen oder, wenn man so will, in alltäglichen kleinen Dingen, die ja unreflektiert passieren, eben weil sie alltägliche kleine Dinge sind, sehr viele Mechaniken und sehr viele Wirkungszusammenhänge des Sozialen zutage treten. Eben aus dieser Eingeübtheit des Ganzen, beziehungsweise aus dem selbstverständlichen Wirken des Ganzen in alltäglichen kleinen Dingen.
Ja. Und das einzige Problem, das wir mal haben werden könnten, ist, wenn uns die kleinen Dinge ausgehen. Ich habe mal nachgezählt, wie viele kleine Dinge es gibt. Und es gibt schon genug.
Fünf.
Und ja, bis fast dran, also 10-mal so viel habe ich gefunden, die uns, also ungefähr 50 kleine Dinge, von denen ich ausgehen kann, dass wir hier eine längere Sitzung dazu halten können. Das heißt, so 4 Jahre haben wir Stoff, wenn wir so sagen, maximal im Monat eine, vielleicht nicht mal pro Monat eine. Ja, und dann, wenn die kleinen Dinge ausgegangen sind, ist es vorbei.
Tja, dann ist die Welt besprochen, ne?
Dann, ja, ja dann die kleinen Dinge der Welt sind dann besprochen.
Die sind dann durch. Und nochmal eine kleine Referenz an die Ursache dieser Zusammenkunft hier. Es gibt dieses Büchlein von Tilman Alert, Latte Macchiato, die Soziologie der kleinen Dinge. Ja. Und da sind, wie viele kleine Dinge hat er? 35 kleine Dinge, wo er so kleine Essays drüber schreibt. Und naja, Latte Macchiato ist schon ganz an dem heutigen Thema dicht dran. Der Kaffee spielt wieder eine Rolle und ich muss sagen, der Kaffee dient tatsächlich immer wieder als Darreichungsform für kleine Dinge in Sachen Soziologie. Also wenn man sagt, die Soziologie der kleinen Dinge und man will das irgendwie erklären, dann ist mir schon öfter begegnet, dass man den Kaffee ranzieht.
Aha.
Mhm. Ja, ist ja, und ich dachte mir, dass wir das in Zukunft hier so fahren, als so eine gewisse Struktur. Ich sage nochmal dazu, dass ihr hier mir eigentlich jetzt nicht Gäste seid, die nur hier für den Kaffee sozusagen heute mal da sind, sondern wir werden das hier durchziehen. Die ganzen 50 oder mehr kleinen Dinge werden wir zu dritt hier durchziehen. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht eine Idee, wenn wir es immer so machen, dass einer von uns so das Phänomen mal historisch referiert, aber nur ganz kurz. Das ist vielleicht ganz interessant.
Ja.
Ich würde das jetzt übernehmen für die Geschichte des Kaffees.
Ja.
Einleitend und beim nächsten Mal übernimmt dann ein anderer die Geschichte des irgendwas, was wir uns dann auswählen. Dass wir ungefähr wissen, wo kommt's her, wo geht's hin.
Ja, gerne.
Okay. Seid ihr einverstanden damit?
Okay, also du referierst die Vergangenheit und wir erschließen uns daraus dann die Zukunft.
Genau, ja. Der Mythos, die Legende sagt, dass der Kaffee aus Äthiopien kommt ursprünglich und da soll ein Viehhirte mal bemerkt haben, wie sein Vieh hysterisch wurde und dann hat er das auch gekostet, hat gemerkt, er wird auch hysterisch und schon war es entdeckt. Über Venedig 1615 nach Europa geschwappt, der Kaffee, und dort als Erfindung des Satans kritisiert. Da sollte der Papst ein Machtwort reden, der hat es gekostet und dem hat so gut geschmeckt, dass es dann für okay befunden hat. Es war dann doch nicht vom Satan. Ja, und schwupps entstanden unheimlich viele Kaffeehäuser für die gebildete Oberschicht. Voltaire, Rousseau haben in französischen Kaffeehäusern verbracht, in deutschen Kaffeehäusern Bach und Goethe. Und das wurde dann der Mittelpunkt des Sozialaustausches, kann man so sagen. In Amerika ist vielleicht noch zu erwähnen, gab es ja die Boston Tea Party, wo die Krone Teesteuern erheben wollte und man dort den Tee über Bord geworfen hat. Und seitdem ist dort auch der Tee unpatriotisch, das ist Britenzeug und deshalb sind die Amerikaner auch ziemlich begeisterte Kaffeetrinker. Und am Anfang war es ziemlich teuer, weshalb nur der Adel und die gehobene Schicht sich das leisten konnte. Und deshalb wurde es auch zu einem Distinktionsmerkmal. Man hat sich über den Kaffee abgegrenzt zu den anderen Gruppen. Und das Volk hat irgendwann aber entdeckt, sich den Kaffee zu strecken und so eine Art Volkskaffee zu machen. Und da ging die Distinktion verloren. Es blieb aber lange Zeit dennoch was Besonderes für Sonntagsausflüge. Und bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren nur in Kaffeehäusern nur Herren vorhanden. Und die Kaffeekränzchen waren dann sozusagen das Pendant, was die Frauen sich erfunden haben als Gegenstück. In der Nachkriegszeit stand Kaffee für Normalität. In den Krisen ist ja immer, die waren immer verbunden mit einem Kaffeeverlust sozusagen. Bis in die 80er rein war Kaffee also etwas sehr Schönes. Und in den 80ern, da wurde es spießig und billig, weil die Supermärkte dann billigen Kaffee auf den Markt brachten, außer im Osten. Da war der Westkaffee immer noch hip. Und nach den 80ern kam dann Starbucks und brachte teuren Kaffee raus. Und da war es wieder möglich, eine Distinktion aufzubauen. Ja, wer teuren Kaffee trank, der war was. Ja, aber das Absatzziel von Starbucks in Europa wurde nicht erreicht. Die blieben weit, weit unter ihrem Ziel. Mit der Begründung, die Historiker da geben, dass Kaffee hier eine andere Kaffeekultur hat als in Amerika. Ja, und heute haben wir Kaffee to go. Und vielleicht noch interessant, in den USA heißt es, ist der Geschmack eher das, was am Kaffeetrinken zählt. Und in Europa ist es so, dass nett beieinander sitzen, das Herumsitzen. Ja, so viel zur Geschichte. Vielleicht ganz kurz noch ein Gesundheitsaspekt. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es Aussagen darüber, dass Kaffee schädlich ist und ein Streit, ob Kaffee gesund ist oder schädlich. Da gibt es auch Bachs Kaffeekantate mit dem, also die Anfangstöne waren C, A, F, F, E, E, also Kaffee. Und der Text dazu, trinkt nicht zu viel Kaffee. Ne? Und bis heute ist die Studienlage dazu sehr widersprüchlich. Es heißt, so zusammengefasst, es ist ganz gut für die Organe, aber wenn man genau hinguckt, ist das, ja, Dominik, du kommst ja aus der Medizinsoziologie, ist das ein umstrittener Punkt? So. Dies war mein Referat.
Ja, sehr gut. Du hast schon fast alles angesprochen, was ich dann gerne auch weiter ausführen würde. Ja.
Ja, und ich würde jetzt vorschlagen, wir müssen eine Pause machen. Ich habe so viel über Kaffee geredet, ich muss auf Toilette. Tut mir leid.
Okay. Gut.
Habe ich viel verpasst. Na gut.
Ja.
Ich habe nur Drogen gehört, Drogen, das will ich nicht gehört haben.
Nee, wir haben nur festgestellt, dass Dominik Angst vom Kaffee kriegt und ich werde müde vom Kaffee.
Ach so, also wenn wir die biologischen Sachen ranholen wollen, da gibt es ja diverse Kaffeestudien. Mein Kaffeekonsum ist zum Beispiel immer abhängig von der jeweiligen Studienlage. Und der letzte Stand ist, dass es die Telomere verkürzt.
Ja.
Und ich möchte meine Telomere nicht kürzer haben, als sein muss. Aber es gibt auch so Hinweise, dass zum Beispiel Introvertierte keinen Kaffee vertragen. Weil, also, die können damit Stress nicht mehr umgehen. Während Extrovertierte, die beflügelt das und es hat einen sehr positiven Effekt. Sowas zum Beispiel. Und da kann man halt rausfinden. Aber da sind wir ja voll in der Psychologie, das wollten wir eigentlich.
Ja, genau. Da,
ein bisschen vermeiden.
Das haben wir jetzt halt gemacht.
In psychologische abzudriften.
Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir eben einfach nochmal historisch, chronologisch als erstes mal darüber sprechen mit dem Aufkommen der Kaffeehäuser und wer die Besucher der Kaffeehäuser waren?
Hm? Ja, klar, können wir machen. Persönlich kenne ich keinen Kaffeehausbesucher.
Die sind tot. Auch.
Gibt es heute keine Kaffeehäuser mehr?
Naja, doch. Es gibt in Wien ein Kaffeehaus.
Ja.
Das klingt nicht sehr verbreitet.
Ja. Okay, aber du hast ja da Gedanken gemacht drüber. wer sind die Personen? Es war auf jeden Fall die gehobene Schicht.
Ja.
Es war, weil es teuer war.
Es war doch, also das war doch das zu der Zeit, wann war das? 17., 18. Jahrhundert, die gerade neu aufkommende, das neu aufkommende Bürgertum, das sich in diesen Kaffeehäusern versammelt hat. Und das, also und da war auch dieses, diese Kaffeehäuser, die waren ja auch dann immer mehr als einfach nur ein Ort, um Kaffee zu trinken. Das hätte man ja auch woanders machen können. Sondern es war in diesen Kaffeehäusern, in diesen Räumen, wo denn sich auch diese Menschen getroffen haben, da hat sich dann ein kommunikativer Raum eröffnet, der dann, so behauptet es jedenfalls Jürgen Habermas, so die Keimstätte einer neuen Öffentlichkeit wurde. Und das finde ich interessant, weil René hat es ja gesagt, heute gibt's Kaffee to go. Dieser Kulturwechsel im Kaffeetrinken, also von diesem bewusst öffentlichen Charakter, beziehungsweise, was heißt die bewusst öffentliche Charakter, von dieser ursprünglichen Darreichungsform, die eine neue Öffentlichkeit konstituiert hat, zu, ja, was ist denn das? Halt so Kaffee to go, man konsumiert es halt auf dem Weg.
Hm. Während, da, ja? Da würde ich vielleicht doch nochmal dem Vorschlag nachgehen, das ein bisschen chronologisch abzuarbeiten, weil dann kommen wir ja am Ende auf Kaffee to go. Mhm. Dies mit dem Bürgertum, das stimmt. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass der Adel nicht groß in den Kaffeehäusern auftauchte. Der blieb unter sich. Kaffee als Distinktionsmerkmal einer Gruppe, sich abzuheben, abzugrenzen von anderen Gruppen. Da wird ja nicht nur Kaffee benutzt. Alles, was irgendwie teuer ist, was exklusiv ist, wird irgendeine Gruppe für sich entdecken, um sich abzugrenzen. Und jetzt ist es aber so, dass der Adel den Kaffee unter sich getrunken hat, während die Bürger das in der Öffentlichkeit getan haben. Und da haben wir doch eigentlich hier Kaffee beim Adel, wenn wir jetzt mal auf den Adel gucken, nicht als Distinktionsmerkmal, sondern als Konjunktionsmerkmal. Also es war, normalerweise habe ich es doch, oder versteht man doch, wir tun etwas als Gruppe und zeigen euch das und zeigen euch, dass ihr nicht dazugehört dadurch. Während das jetzt beim Kaffee und beim Adel anders war, die zeigten es ja überhaupt nicht, sondern die zeigten es nur innerhalb ihrer Gruppe. Dass ein wichtiger Punkt ist, der Gruppenidentität, nicht nur die Abgrenzung nach außen, sondern auch die Verbindung nach innen, dass es gar nicht wichtig war für den Zusammenhalt, sich nach außen, also sich zuschreiben zu lassen. Man sei eine Gruppe, indem man den anderen zeigt, durch sein Konsumverhalten, zu welcher Gruppe man gehört, sondern es ist eigentlich viel wichtiger ist, den anderen in der Gruppe zu zeigen, dass man dazugehört und die anderen quasi zu ignorieren. Fand ich einen interessanten Punkt. Aber wir waren ja bei der Öffentlichkeit jetzt, beim Bürgertum.
Nee, wir können auch über den Adel, weil ich weiß nicht, das Ding, also es stimmt schon, was du sagst mit dem Distinktionsmerkmal. Und beim Adel, ich meine, das Distinktionsmerkmal irgendwie beim Adel ist ja in dem Sinne, war denn ja nicht unbedingt der Kaffeekonsum, weil es abgeschlossen war, sondern einfach die abgeschlossene Gesellschaft in sich, also das Hofleben.
Ja.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das
Also heute gibt es immer noch Distinktion von Kaffee. Habt ihr Katzenkaffee schon mal was von gehört?
Ja.
Okay. Also für die, die es nicht wissen, wer möchte es beschreiben?
Es gibt ja diese besonders teure Kaffeesorte, beziehungsweise soll es wohl geben, ich habe nie weiter nachgeschaut.
1000 Euro pro Kilo, bis zu 1000 Euro pro Kilo.
Die so besonders teuer ist, weil die Kaffeebohnen vorher von Katzen gegessen wurden und diese dann verdaut wurden von diesen und dann schmecken sie wohl besonders gut, wenn sie nach der Verdauung ausgeschieden wurden. Soll es ja geben.
Ja, so viel zur Distinktion.
Ja.
Ich glaube nicht, dass der Geschmack 1000 Euro rechtfertigt. Also reinweg der Geschmack, der biologische Geschmack von der Knospe der Zunge, ja, sondern dass das auf den sozialen Geschmack referiert, der sich halt bildet, um zugehörig zu sein.
Nee, aber vielleicht nochmal, um das Distinktionsmerkmal aufzugreifen. Also, soweit ich informiert bin, war ja Kaffee zu Anfangs halt schon hauptsächlich, also der Konsum hauptsächlich auf den Adel beschränkt, weil er einfach...
Ja, ja, es war auch verboten.
Weil er sehr teuer war, ja, genau.
Ja, ja, und zum Teil war er auch für die unteren Schichten dann verboten.
Vom Fritz, vom alten Fritz wäre der wohl mal...
Der alte Fritz hat es verboten.
Genau.
Aber das, ich glaube, das hing damit zusammen, das ging um so ein Kaffeemonopol, was der Staat haben wollte. Hm. Und die Leute sollten sich das nicht selber irgendwie brühen und selber handeln. Da gab es richtig Kaffeeschnüffler. Die sind die Häuser gegangen und haben Kaffee erschnüffelt.
Beziehungsweise es ging wohl auch darum, dass man gemerkt hat, dass die Bierabsatzmärkte, also sind einige Märkte eingebrochen oder haben starken Rückgang erfahren, weil eben Kaffee getrunken wurde, statt eben etwas anderes getrunken, gegessen oder gemacht wurde. Und
Wir sind jetzt gerade auch wieder bei einer Weisheit aus der Soziologie. Alles hängt immer mit allem zusammen. denn wir bewegen uns ja jetzt gerade halt auch bei einem soziologischen Aspekt des Kaffees, der auch in der René, den du in deiner Einführung ein bisschen unberücksichtigt gelassen hast, und zwar der wirtschaftliche Aspekt.
Ja, ja, stimmt. Man kann den Kaffee natürlich auf zwei Aspekten hin betrachten, einmal die makrosoziologische und die mikrosoziologische Ebene. Und die Makroebene, ja, es ist nach Öl das zweithäufigste Handelsexportprodukt sozusagen auf dem Weltmarkt. Und das eine Bedeutung hat für uns alle, das
und
wird ja daraus schon klar.
Und diese Ebenen, die sind ja miteinander verschränkt, nicht?
Und die ganze Ausbeutung, die damit zusammenhängt, dass ein Kaffeebauer $3 pro Tag kriegt, und wir den Kaffee eigentlich nur billig trinken können, weil wir die Drittländer ausbeuten. Ja. Sonst wäre tatsächlich ein Distinktionsmerkmal wieder, weil sie nur die Reichen sich den leisten könnten. Aber das sind halt so Sachen, auf die ich mein Augenmerk jetzt bei den kleinen Dingen sozusagen gar nicht so stark hingelegt habe. Aber ihr könnt das auch sicher anprangern, wenn ihr möchtet.
Es ist halt schwierig auch weil in den kleinen Dingen finden ja auch natürlich immer die großen Prozesse ihren Ausdruck, ne? Also halt die wirtschaftliche Konstituiertheit des Kaffees hat natürlich irgendwie auch Einfluss auf das, was für Möglichkeiten sich mit dem Kaffee verbunden. Konnten sich die Rituale um den Kaffee bilden, nur aufgrund des Kaffees in seinen Eigenheiten oder auch aus seiner wirtschaftlichen Konstitution her, dass er irgendwann mal teuer war, dass er dann mal günstig wurde. Und es gibt diesen, ich glaube, das war ein ehemaliger Marketingchef von Nestle, der für Nescafé zuständig war, der diese Alu-Tabs, diese Kaffeemaschine mit diesen Alu-Tabs, um Nescafé zu platzieren, halt als Marketingstrategie gefahren hatte, den Kaffee als Luxusartikel, was er vorher nicht war, halt zu platzieren und deswegen auch einfach der Preis erhöht wurde. Also um damit den Umsatz zu steigern, um die Verkaufszahlen zu erhöhen, den Preis steigern.
Ja,
den damit, damit der Effekt. Genau, damit er als Distinktionsmerkmal.
Wie heißt der Effekt?
Snob.
Okay.
Ja. Der Snob-Effekt. Was denn aber auch wieder zeigt, dass in dem Gebrauch, dass der Preis halt nicht nur ein wirtschaftliches Merkmal ist, auch ein Gesellschaft, also beziehungsweise ein soziales Merkmal, das nicht mit den Produktionskosten zusammenhängen muss. Ne? Also der Preis des Kaffees in der Produktion spielt dann wahrscheinlich halt auch für den Preis im Supermarkt gar nicht so die große Rolle.
Ja. Also das ist ja auch der Punkt gewesen, warum Kaffee sich aus seinem Schmuddeldasein der 80er, da kann ja vielleicht Dominik als Lebensstilforscher uns mal sagen, was in den 80ern denn da der vorherrschende Lebensstil war, denn da galt ja Kaffee als Symbol, ich arbeite zu viel, ich brauche Koffein, was sich ja jetzt völlig umgedreht hat, ich arbeite viel, ich brauche Koffein, ist ja jetzt kein Ausdruck von Abwertung, sondern von Aufwertung. Und Starbucks hat dann den Kaffee nach den 80ern rausgeholt, indem sie ihn verteuert haben irgendwie grüne Becher, die sehr teuren Kaffee beinhalten, und das konnte sich nicht jeder leisten. Und dann konnte man, das ist genau das, was du sagtest, da wird aus ja nicht wirtschaftlichen Gründen ein Produkt wieder hip.
Ja, es wird halt als Mode oder als Distinktionsmerkmal dann wieder.
Aber benutzt. Was war denn in den 80ern los, dass das da so einbrach?
Weiß ich nicht, ob das einbrach, aber also was mir zu den 80ern einfällt, ich glaube, ich würde da den Kaffee vor dem Hintergrund von Lebensstil auch ein bisschen anders interpretieren, als du das gemacht hast, was also wahrscheinlich natürlich auch geht. Wenn ich an Kaffee und 80er denk, dann denke ich vor allen Dingen an die Fernsehwerbung. Und dort, also vielleicht kennt ihr die Jakobskrönung-Werbung. Mhm. Also jeder Kleinbürger, der sich irgendwie mittlerweile als Bürger gefühlt hat, sollte ja dadurch angesprochen werden, dass wenn er Gäste hat, er eben Jakobs Krönung serviert, weil in der Nachkriegszeit war ja erstmal für viele in Deutschland der Kaffeeersatz das Normale. Und das werden viele auch noch von ihren Großeltern kennen in Deutschland. Die haben eher Kaffeeersatz getrunken und nur bei Festen, Familienfesten, kam dann Kaffeekrönung oder kam eben dieser, der richtige Kaffee raus. Und ein zweiter Punkt dann noch zu den 80ern war, dass die Kaffeeersatz Hersteller ja auch probiert haben, sich den Markt nicht wegnehmen zu lassen, und der Karo-Kaffee sich ja über Landkaffee inszeniert hat und sollte dann eben entweder die Landbevölkerung ansprechen oder eben die, die sich gern ländlich inszenieren.
Ja, das ist, ich fand, da muss ich mal ein Zitat, das mir persönlich lange nicht ganz verständlich war, aber in solchen Momenten dann wieder mit Sinn erfüllt wird, dass die Funktion eine der wichtigsten latenten Funktionen der Werbung ist, die Menschen mit Geschmack zu versorgen. Ne? Halt, man kann es jetzt, also man, weil man kann diesen Karo-Kaffee, man kann ihn jetzt gut oder schlecht finden. Das ist so, das sind ja so die beiden Reaktionen, die möglich sind. Ne? Man kann es annehmen oder man kann es ablehnen. Aber man positioniert sich dann in gewisser Weise zu diesem Konstrukt, und das ist dann der Geschmack, den man hat. Ne? Also nicht im Sinne von, also nicht in einem kulinarischen Sinne. Und darüber.
Geschmack als Lebensstil sozusagen.
Ja, beziehungsweise Lebensstile haben ja immer was mit einem Geschmack zu tun, nicht? Ne, den man hat, ob das jetzt ein Kaffeegeschmack oder ein Kunstgeschmack oder sonst irgendwas ist. Also meine Gedanken kreisen jetzt die ganze Zeit halt, ich finde es, ich komme halt von diesen größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen nicht weg, weil ich das immer faszinierend finde, weil in diesen kleinen Dingen für mich tatsächlich immer die großen Zusammenhänge mit drinstecken, beziehungsweise sie ja sich ja drüber materialisieren, ne? Also weil natürlich auch große gesellschaftliche Prozesse sich natürlich immer ihren Ausdruck in Handlungen finden, ne? Und die natürlich dann nicht mehr als individuell interpretiert werden können, sondern als Ausdruck dieser großen Prozesse, aber dennoch halt diesen kleinen Handlungen drinne stecken. Und aus diesen Sachen wie die Distinktion, was du sagtest jetzt ja zu besonderen Anlässen wird dann halt keine Ahnung, die Jakobskrönung oder eine beliebige andere Kaffeemarke angeboten, weil es damals halt weil es was Besonderes war und so weiter. Und soweit ich das weiß, wurde auch dann im 17., 18. Jahrhundert, also wo der Kaffee dann breiter konsumiert wurde, kamen auch diese Kaffeekränzchen und diese bürgerlichen Salons erst auf. Also Salons, das ist ja eigentlich Adelskultur. Andere Menschen seiner Schicht bei sich zu empfangen in diesen Salons und dann sich auszutauschen, weil durch den Kaffee ein Getränk zur Verfügung stand, das man anbieten konnte. Ja, also es war halt, man konnte es sich leisten, aber es war hinreichend besonders genug, um es anzubieten, weil man, es war wohl anscheinend nicht möglich, die Leute zu sich einzuladen auf eine Runde Wasser. Ne, man hätte hier bei Wasser kann man ja genauso gut diskutieren wie bei Kaffee. Aber das ging wohl nicht als Anlass. Aber der Kaffee hat das ermöglicht. Und aus dieser Ermöglichung, die der Kaffee, oder aus dem, was der Kaffee dann ausgelöst hat, indem er Salons ermöglicht hat, also eine Salonkultur oder auch die Kaffeehäuser und so weiter, rekonstruiert, zumindest das Habermas, ja dann sowas, diese neue bürgerliche Öffentlichkeit, die ja ganz viele Folgen hat. Natürlich spielt dann auch der Buchdruck eine Rolle und so weiter. Aber das wirkt ja alles zusammen. Und das finde ich sehr faszinierend. Also das in dieser latenten Distinktionsfunktion, die der Kaffee damals hatte oder auch in den 80ern oder 70er Jahren hatte, dass das auch wieder in Prozesse reinstößt, die zwar nicht davon ausgelöst werden, aber die, in denen sich diese Prozesse dann besonders gut ausdrücken können und wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht so ein Katalysatorverhältnis darin dann zum Vorschein tritt. Ich weiß es nicht, ob das jetzt zu weit gegriffen ist.
Wäre es ohne Kaffee genauso gekommen, ist ja dann die Frage. Also die eigentliche Frage ist ja, hätte Tee dieselbe Funktion haben können? Oder ist in dem Kaffee irgendwas inhärent? Den Tee muss man ja auch zubereiten, aber es ist schon wahr, Kaffee kann man ja gut und schlecht zubereiten. Also ein Tee gut und schlecht zubereiten ist ja schon schwieriger, glaube ich. Und ich habe mal auch so ein Interview gesehen von der Kaffeekönigin, es gibt ja auch so Meisterschaften des Kaffeekochens. Und beim Kaffee spielt so viel rein, dass man das gar nicht überblicken kann. Was schiefgehen kann und was man gut machen kann und was man an Kaffee, Bohnen und Wasser und Kalkbeständen und Aufgusszeit und Geschirr benutzen kann, dass das schon ein gutes Produkt ist, um sich wie auch immer geartet abzugrenzen, weil man es dann besonders machen kann.
Ja gut, ich glaube, aber da lag der Hauptgrund in seiner Verfügbarkeit, die einfach begrenzt war, weil es war hinreichend teuer genug, um es als etwas Besonderes darreichen zu können.
Also auf die Rituale des Kaffees würde ich in dem gesonderten Strang nochmal zurückkommen. Ich würde schon gern bei dem Lebenslauf ein bisschen verbleiben und bei der Geschichte und so. Und da war ja Kaffee eine Zeit lang verbunden mit Geselligkeit und Entspannung. Diese Kultur hast du jetzt beschrieben, diese Öffentlichkeitskultur in den Kaffeehäusern und so weiter.
Ja, aber ja. Eben, ich weiß nicht, stand es für Geselligkeit und Entspannung? Galt dafür nicht eher halt das, was früher ja, also davor ja üblich war? Also nicht in den Adelshäusern, aber zumindest in den Nicht-Adelshäusern, also halt das Bier. Ne? Also das halt man traf sich halt nicht in den Kaffeehäusern, sondern in den Trinkhallen und hat dann halt sein Bier getrunken. Und der, was natürlich halt entsprechend seines Alkoholgehalts dann auch gewisse Effekte hatte auf den Geisteszustand, während der Kaffee dann eher im Sinne der Aufklärung den Verstand wach gemacht hat. Ne? Kann man sich auch vorstellen.
Ach so, du siehst jetzt das gleich in den Aufklärungs.
Ne, also ich finde es immer schwierig. Also ich würde es niemals.
Also er galt als Wachmacher und Beethoven hatte 60 Kaffeebohnen abgezählt zum Beispiel. Und man sagte auch, der Kaffee ist das Mittel zur Beförderung der Dichterkraft. Insofern war das auch eine Art Werkzeug, wenn man so will. Für die Intellektuellen. Also Leute, die sich für intellektuell hielten, haben sich dann um dieses Werkzeug herum versammelt und dann neue Ideen geschmiedet, was ja für den Adel jetzt nicht der Fall war. Dort war es wahrscheinlich mehr das Werkzeug der Abgrenzung, weil es halt teuer ist und nicht verfügbar, was kein Werkzeug an sich, sondern wirklich ein reines Ding zum Abgrenzen.
Es war ein Funktionsträger. Ne? Es war halt.
Ja, Funktionsträger. Aber bei den Dichtern und Denkern war es schon, dieses mit der Geselligkeit und Entspannung, das kam dann später. Das kam nach dem Krieg. Also, was ich interessant, einen Moment, ich muss meinen Kaffee nachspülen. Was ich interessant fand, war die Beobachtung, dass die Verfügbarkeit von Kaffee in der Nachkriegszeit und während der Kriegszeit im kollektiven Gedächtnis sozusagen verankert ist mit der Erinnerung an Krisen und Normalität. Also das Kaffee wird auch hergenommen als Gradmesser für Normalität, weil in Krisen, ob es jetzt Krieg ist oder Wirtschaftskrisen, wird immer der Kaffee knapp. Und wenn es wieder Kaffee gibt, dann ist wieder das Leben normal. Und nach dem Krieg gab es ja keinen richtigen Bohnenkaffee, sondern so eine Ersatzmischung, was nur ganz selten, hast du ja beschrieben, Dominik, dass es da Kaffee gab, war selten. Aber in den Erinnerungen bei Interviews mit älteren Menschen hat sich herausgestellt, dass die den Kaffee tatsächlich, dass sie sich an den ersten Kaffee wieder erinnerten und sagten, da war die Welt quasi wieder in Ordnung. Das ist, und das meine ich mit Geselligkeit und Entspannung, das kam dann halt später. Auch was wir jetzt hier beschreiben, sind ja historische Prozesse sozusagen um den Kaffee drumherum, wo er seinen Ausdruck findet. Und meine Frage wäre jetzt, ist der Kaffee sozusagen nur der Seismograph für den historischen Prozess oder ist er Mitgestalter des Prozesses?
Kann ja beides sein. Ich glaube, dass man ihn in jedem Fall als Seismograph hernehmen kann. Und weil, so wie du eben auch schon gesagt hast, es spiegelt sich einfach wieder, wie es der Bevölkerung gerade geht oder wie sie es wahrnimmt. Und ich glaube, auch in der Inszenierung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, in der Werbung ist es so, es war dann ja in der Nachkriegszeit, als dann die Werbung, die Fernsehwerbung auch aufkam, ist Kaffee vielmals als Harmonie oder das, was man als Harmoniemilieu bezeichnen würde. So ist es ja vielmals dargestellt worden. Und das hat sich ja jetzt aber stark verschoben zu, was einfach auch ein Ausdruck ist von noch mehr Wohlstand, von mehr Differenzierung, von mehr Pluralität. Und ich glaube, dass Kaffee zumindest in den letzten Jahren eben ein Seismograph dafür war, ja.
Also man könnte sagen, was zeigt der Kaffee uns jetzt an? Die protestantische Nüchternheit, habe ich gelesen, wird vom Kaffee angezeigt, weil er macht nüchtern und soll ernüchtern. Und deshalb ist die protestantische Ethik jetzt von Max Weber, die jetzt endlich durch den Kaffee nochmal durchschlägt. Ja, und deshalb Kaffee to go. Wir sind in der Beschleunigungsgesellschaft und wir müssen immer wach sein, immer nüchtern auch, weil Kaffee ist ja, haben wir ja gesagt, ein Ersatz oder haben wir festgestellt, ein Ersatz gewesen für Alkohol auch. Und was jetzt die Lebensstile angeht, habe ich tatsächlich eine Frage an dich, Dominik. Okay, wir leben in der Beschleunigungsgesellschaft und Kaffee to go ist ein wunderbares Zeichen dafür. Und ich überlege jetzt, ist es wirklich so oder ist es nicht vielmehr so, dass Kaffee als Ersatz für die schnelle Zigarette zwischendurch mal herhalten muss, weil das Rauchen ja nicht mehr in ist, aufgrund von Bio-Lebensstilen, den wir uns unterwerfen.
Also im Rahmen so einer Selbstoptimierung, meinst du?
Hm. Und ja, genau. Das ist die Idee des Bio-Lebensstils, dass wir uns selbst kümmern, dass wir uns immer dem Markt, immer auch gesundheitlich optimiert gegenüber, also da auftreten. Und da darf man, heute ist ja, also Rauchverbot wäre wahrscheinlich vor 15, 20 Jahren nicht denkbar gewesen so. Aber man raucht nicht mehr, das ist, gehört sich nicht mehr, aber irgendwas muss man ja in der Hand halten.
Ja,
okay. Da bietet sich der Kaffee an.
Ja, also ich kann dir mal ein bisschen was auch aus der Empirie dazu sagen.
Gerne.
Also im Moment ist es so, dass sich die Raucherprävalenz in der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland bei etwa 30% eingepegelt hat. Und die ist bei den Männern runtergegangen, je stärker man das thematisiert hat, dass Rauchen Gesundheitsproblem, Gesundheitsrisiko ist. Das war vorher mal bei 45. und ist eben runtergegangen auf etwas über 30. Und bei den Frauen war das früher vielleicht um die 15% in den 80er Jahren und ist auf knapp 30 angestiegen. Und seitdem, so in den letzten Jahren, zumindest in den letzten 5 Jahren, haben sich da keine Veränderungen mehr ergeben. Also es scheint sich so einzupegeln, jetzt ziemlich geschlechtsunabhängig, 30%. Und
also der natürliche Anteil der Raucher hat sich sozusagen...
also das glaube ich nicht, das würde ich auch nicht so stehen lassen wollen. Und
was, bist du sicher? Also ich denke schon, dass auch so, dass das der natürliche Anteil ist. Also wenn wir denken an die Steinzeit, da werden wahrscheinlich 30% der Menschen geraucht haben, weil das in der Natur des Menschen liegt.
Ja, schon allein die Schamanen müssen alle geraucht haben.
Ja. Und die Idee, dass jetzt das Zweite, was du sagst, dass dann eben das sozusagen ein Substitutionsgut ist, der Kaffee, könnte sein, müsste man mal nachschauen. Glaube ich, hat noch keiner nachgeschaut. Würde ich auch, also wenn, dann nur zu sehr kleinen Teilen. Aber ich würde sagen, der Kaffee macht bei den Lebensstilen, die wir so in der Lebensstilforschung unterscheiden oder auch in der Milieuforschung, ist das schon ein relevantes Kulturprodukt oder ein Konsum, der über den man sich eben darstellt. Und ich sage jetzt mal so ein paar Beispiele. In Berlin gibt es Stadtteile, die ja für ihren Familien- und Kinderreichtum mittlerweile bekannt sind. Und da spricht man von den Latte Macchiato-Mamas, die dort in den Cafés sitzen. Oder diese Bio-Lebensstile und Nachhaltigkeitslebensstile, dieser Soy-Latte mit der Sojamilch oder Fair Trade. Also der normale Latte Macchiato, der muss ja mittlerweile, also der erfüllt, der hat sich total ausdifferenziert, um ganz viele mögliche gewünschte Eigenschaften zu erfüllen, um den verschiedenen Lebensstilen gerecht zu werden, die das für sich nutzen wollen. Und auch, es gibt ja diesen Dosenkaffee, habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wird vielmals, glaube ich, in Tankstellen vor allen Dingen verkauft. Kennt ihr das? Kalten Dosenkaffee. Okay, ja, genau. Und das ist eben wieder was ganz anderes wie die Kaffeebar. Also es wird mit Sicherheit Lebensstile geben, für die Kaffee wichtig ist, die sagen würden, Kaffee ist ihnen wichtig und die Dosenkaffee ablehnen würden. Und es wird Lebensstile geben, die auch sagen, Kaffee ist ihnen wichtig, aber die eben den Dosenkaffee nicht ablehnen. Und sieht man eben, dass, ich glaube, es ist eben sozusagen pluraler und differenzierter geworden, wie Kaffee in Lebensstile eingebunden ist oder eben zur Distinktion oder auch zur Gruppenidentität genutzt wird.
Das würde ich auf jeden Fall unterstützen wollen, weil, also ich sehe es auch so, dass es nicht unbedingt als so ein Zigarettensurrogat irgendwie funktioniert, weil das Rauchen, ich sehe also das Rauchen halt nicht so diese Individualisierungspotenziale hat wie der Kaffee. Also weil die wirtschaftliche Bedingung von Produktionsgütern, die ja mittlerweile Teil von Selbstbeschreibungen sind, nicht? Wie Dominik schon gerade gesagt hat, ne, Bio oder Fairtrade, oder auch, was bei Kaffee ja auch ganz wichtig ist, über was man sich ja auch sich selbst beschreiben kann, seine Individualität hervorheben kann, ist ja auch, und das wurde schon am Anfang gesagt, die Zubereitung von Kaffee, nicht? Also man kann ja zu Hause, man kann den Kaffee sehr aufwendig zubereiten, weil das ist ganz kompliziert und ganz schwierig, den Kaffee zuzubereiten. Das sollte man mal den Menschen sagen, die dafür nur 5 Minuten am Automaten brauchen, dass das ja eigentlich gar kein, ja, aber da merkt man schon, wenn man so darüber redet, das ist eine Distinktion, das ist eine Selbstbeschreibung, wenn man dann halt auch diese Zubereitung damit reinsteht. Darüber kann man sich auch selbst beschreiben, was bei der Zigarette ja eigentlich nicht so ist. Ich meine, beim Rauchen, was da noch so grob möglich ist, halt über Tirette oder Pfeife oder Zigarre, Zigarillo. Aber das ist alles sehr, sehr grob. Und ich weiß nicht, ob das so strapazierfähig ist, dass es den gegenwärtigen Ansprüchen an eine Individualisierung halt gerecht werden kann. Was der Kaffee halt kann.
Ja, also ich meine, Tabakkonsum, Rauchen kommen wir vielleicht auch von ab, aber was ich auffällig finde, also einmal kann man zum Tabakkonsum sagen, ja, es ist sogar erstmal an Differenzierung, Pluralität zurückgegangen, weil eben heutzutage fast ausschließlich von Rauchern Zigaretten geraucht wird und es keine nennenswerten Anteile an Pfeifenraucher, Zigarillos oder Zigarrenraucher mehr gibt. Auch der Anteil derjenigen, die sich selber drehen, ist erstmal stark zurückgegangen. Der mag jetzt durch die jüngeren Preiserhebungen in den letzten 5 Erhöhungen der letzten 5 bis 10 Jahre wieder etwas angestiegen sein. Aber prinzipiell hat es erstmal einen Trend dazu gegeben, dass alle nur noch die normale Filterzigarette rauchen, die, also von den Rauchern. In ganz jüngerer Zeit hat es aber ja diese Mode gegeben, und die gibt es immer noch, diese Shisha-Rauchen. Und es gibt eben ja auch, Gastronomie dazu, also Salons, Räume, also öffentliche Orte, die Shisha-Bars, genau. Und was ein noch neuerer Trend ist, sind die Elektrozigaretten. Ja.
Aber da hast du doch wieder den Weggang von der Geselligkeit, die ja ein Pfeiferaucher ausstrahlte. Ja, der passt ja gar nicht in unsere selbstoptimierte Arbeitswelt, wenn der da mit einer Pfeife nur nachdenkt. Da ist doch so eine Zigarette etwas viel besser Handhabendes für unterwegs. Und die gleiche Parallele hast du ja von der Kaffeetasse zu Kaffee to go. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Kaffee deshalb die Zigarette, also nicht schlägt, aber ob der Kaffee wirklich deshalb so hip ist, weil er zur Ausdifferenzierung, wie Thomas, wie du sagst, zur Ausdifferenzierung herhalten kann aufgrund seiner vielfältigen Zubereitungsform, oder ob es nicht wirklich der Bio-Lebensstil ist und der Selbstoptimierungsstil, in den er der Geist der Arbeitsethik, in den er reinpasst.
Das mag wohl auch ein Teil sein, halt dieses Ausdifferenzierungspotenzials des Kaffees. Aber ich halte den tatsächlich nicht mehr für wesentlich. Also klar, dieses sich bei, was man vielleicht, ich weiß nicht, das weiß ich tatsächlich nicht, kann mir da jemand von euch helfen, ob das der Wirklichkeit entspricht? Es gibt ja dieses Bild, dass sich kreative Menschen, die arbeiten nicht zu Hause, sondern die arbeiten bei Starbucks. Ne? Und die sitzen da.
Ein Laptop und Kaffee.
Genau. Ja. Aber ich wüsste dazu jetzt keine Erhebung, irgendwie, wie die Arbeitsverhältnisse in der Kreativbranche oder in der sogenannten Kreativbranche aussehen. Ob das wirklich so ist oder ob das halt nur ein massenmediales Bild ist.
Ein Klischee. Das weiß ich auch nicht, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Kreativen einfach Laptops haben müssen, weil sie viel unterwegs sind und weil sie in diesen Kreativbüros arbeiten, wo es keine festen Desktop-Installationen gibt. Und wenn die dieselben Kaffeekonsum handhaben wie wir bei uns in der Verwaltung, wo ich arbeite, dann ergibt sich dieses Bild automatisch. Ich meine, ich arbeite jetzt in einem Einzelbüro und bei mir steht der Kaffee und der Computer, so. Das sieht aber keiner als Bild. Die Kreativen arbeiten halt, naja, Starbucks hat hat ziemlich zeitig WLAN ermöglicht, wo du mit deinem Laptop dann auch arbeiten kannst, und da ergibt sich das quasi von selbst, was aber nicht heißt, dass dieses Bild, was sich irgendwie von selbst ergibt, nicht dann doch zu einem Merkmal eines Lebensstils also, transformiert werden kann.
Ja, und also dazu würde ich nur sagen, dass also die Menschen aus der sogenannten Kreativbranche bei Starbucks sitzen, hat wahrscheinlich nicht in erster Linie was damit zu tun, dass sie viel unterwegs sind, sondern einfach, dass halt so in diesen Branchen die Arbeitsplatzverhältnisse sehr unsicher sind, Büroräume einfach sehr teuer sind.
Ja, das meine ich doch mit viel unterwegs. Die müssen halt von einem Tisch zum anderen.
Was aber, okay. Gut, aber was dann aber interessant ist, ist ja, daraus folgt ja nicht, dass die sich unbedingt bei in eine Kaffeekette setzen. So, sie können,
ja, wenn dort WLAN existiert.
Genau.
Also, du hast bestimmt auch recht, wenn du da Kreativmenschen sagst, aber ich glaube, also es wird klarer, wenn man das so sieht, also Kreativmensch, das ist einfach zu eng gegriffen. Du hast recht, aber das ist zu eng gegriffen. Wenn ich jetzt mal mit meiner Lebensstilforschungsbrille darauf blicke, dann würde ich sagen, die Menschen, die mit ihrem Apple-Laptop in diesen Kaffeebars sitzen, wie es ja vielmals zumindest behauptet wird und wie es aber auch doch tatsächlich jeder sehen kann, denke ich. Das lässt sich doch, also man könnte eben so ein Klassenmodell von Bourdieu nehmen oder diese typischen Milieumodelle, wie man sie von Fester kennt, wo man dann eben, also egal wie man es jetzt eben aufbaut, welches Konstrukt man hernimmt, die einen sind halt eher kulturell orientiert, die bauen auf kulturelles Kapital, die anderen eher auf ökonomisches Kapital und die auf das kulturelle Kapital bauen oder den nacheifern, die da oben stehen, die sieht man eben in dem Kaffee trinken, in den Kaffeebars trinken, mit ihren Laptops sitzen. Und das ist gar nicht so weit entfernt von dem Bildungsbürgertum, von den Dichtern und Denkern, die früher die Kaffeehäuser besiedelt haben.
Das weiß ich nicht. Also da würde ich, weil diese Kaffeehauskultur des aufkommenden Bürgertums, das hatte ja vor allen Dingen, wenn wir jetzt wieder weil das hatte ja diesen Aspekt der Öffentlichkeit, ne? Also es war halt das resonierende Publikum, das dann halt auch, wie gesagt, durch aufkommenden Buchdruck und so weiter, das sind Informationen, Informationen halt selbst zum Gesprächsthema wurden und so weiter, eine reflektierende, resonierende Öffentlichkeit aufkommen, was denn ja im Prinzip, was ja diese Situation bei diesen Kreativbranchen und so weiter gar nicht mehr hat. Ne? Also da sitzt ja kein resonierendes Publikum mehr.
Doch. Kommt halt, also du hast recht, wenn du diese Perspektive, also ich kann nachvollziehen, aber ich glaube, du übersiehst einen Punkt, nämlich, dass die Öffentlichkeit der Kreativbranche im Internet stattfindet und da sind die angebunden. Und wenn die das, was früher in den Kaffeehäusern face-to-face ausgehandelt wurde, das wird bei denen, wir nennen sie jetzt mal Kreativmenschen, jeder weiß, wen wir meinen ungefähr, das findet über Twitter, Facebook und so weiter statt. Das sind die Plattformen, wo die Öffentlichkeit herstellen. Das ist vielleicht sogar ein ganz interessanter Punkt.
Das ist tatsächlich, das hatte ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm.
Dass die Öffentlichkeit von früher, also dass Starbucks tatsächlich das Kaffeehaus von früher jetzt wird, nur eben angeschlossen
ist. Ja, also kann sein, dass das auch dazu beiträgt, aber darauf würde ich mein Argument noch nicht mal so aufbauen. Also es ist ja nicht das Gleiche. Ich sage nur, dass da eine gewisse Nähe besteht. Es ist ja auch ein ganz großer Unterschied, dass das damals vielleicht die oberen 5 oder 10% der Bevölkerung waren, wenn überhaupt, die sich dort als Intellektuelle, als Dichter und Denker oder Bildungsbürger in den Kaffeehäusern getroffen haben. Jetzt ist es ja ein viel größerer Anteil. Und genau, es spielt vielleicht jetzt auch nicht mehr so die...
Spielt das denn eine Rolle, die Quantität?
Ja, weil über die Quantität eben eine andere Qualität reinkommt, weil es eben andere Schichten sind, andere Milieus. Und es ist, also es gab ja einfach auch viele Schritte bis dahin. Also wenn man sich mal vorstellt, den den Studenten und Dozenten, der mit seinem Buch in einem französischen Café sitzt. So, da haben alle ein Bild. Das ist ein Typus, den eigentlich jeder irgendwie kennt. Man kennt den aus Literatur, man kennt den aus Filmen.
Aus den Massenmedien.
Aus den Medien. Und das ist eben dann auch so ein oder der Schriftsteller, der sich da reinsetzt und dann da an sein Manuskript arbeitet. Aber
das hast du doch mit dem Blogger.
Genau, und jetzt ist es der Blogger, genau. Aber die schließen eben an diesen Trend aus den 50er, 60er Jahren eben an. Und nochmal 50 Jahre davor, also woran dieser Schriftsteller, der vielleicht auch schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Intellektuelle, der sich zum Schreiben und Lesen dort reingesetzt hat, der wird eben daran angeknüpft haben, dass er sich damit die Zuschreibung zu den ehemaligen Bildungsbürgertum, was schon immer Zeit oder eben schon 100 Jahre davor Zeit in Kaffeehäusern verbracht hat. Eben jetzt aber anders, eben eher allein. Und so ist dieses alleine gekommen.
Nee, eben nicht allein, weil er angeschlossen ist im Internet.
Ja, heute hat er wieder Anschluss übers Internet, in den 50er Jahren, der Schriftsteller nicht. So.
Ja, aber da möchte ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz einhaken, weil ich gehe immer noch paar Jahrzehnte weiter zurück, ne, das 18. Jahrhundert, während da die Kaffeehäuser, ne, während da sich eine Öffentlichkeit versammelt hat, also eine resonierende Öffentlichkeit, die sich in Abgrenzung zum Staat verstanden hat, nicht, und über den Staat gesprochen hat, ob das jetzt, was jetzt in Starbucks und so weiter passiert, ob das nicht nur auf einer, sage ich mal, reinen Formebene daran anschließt, an diesen bildungsbürgerlichen Nimbus des Kaffees, und aber diese Funktion nicht wieder aufnimmt, sondern halt in dieser reinen Pose bleibt. Nicht? Dadurch, dass sie da dort nicht sitzen, aus einem wie auch immer gearteten Öffentlichkeits, also das, um einen öffentlichen Diskurs zu führen, sondern halt aus einer wirtschaftlichen Zwangslage, weil die Arbeitsbedingungen nun mal so sind, wie sie sind und die dazu benötigt werden.
Wenn dem so ist, das ist ja eine sehr steile These, die ihr da aufgestellt habt.
Ja.
Die wird vielleicht auch etwas erklären im empirischen Sinne. Die wird nicht ganz unrelevant sein, aber ob das tatsächlich der große Faktor ist,
Also ich bin immer noch dabei, einen Unterschied aufzumachen zwischen den Kaffeehäusern des 18. Jahrhunderts.
Früher und heute. Und ich will die Gemeinsamkeit aufmachen. Deshalb hat mich die Kritik von Dominik verwundert, als er sagt, wir stellen eine steile These auf, weil wir gegensätzlich sind.
Nee, die These von, weil dieser Wirtschaftsbereich nicht so viel Geld hat, arbeiten die alle in den Kaffeebars. Und deshalb füllt sich das.
Ja, also okay. es geht ja nicht darum, dass da alle drin arbeiten, aber dass sich ein Teil davon dadurch speist, also beziehungsweise dieses Bild des, weil es ist ja auch Quatsch, dass in diesen Kaffeeshops das hauptsächlich Publikum irgendwelche dort sitzenden Menschen aus der Kreativbranche sind. Das ist ja auch nicht so.
Na gut, aber wir haben ja ein Bild davon und das muss ja irgendwie entstanden sein.
Naja, halt, das haben wir daher, worüber wir alles über die Welt haben, aus den Massenmedien.
Weil die ganzen Blogger in den Massenmedien ihre Webseiten so gestalten, dass irgendwo ein Laptop zu sehen ist und ein Kaffee.
Ja.
Ja, aber
René, du hast ja einen Blog. Wann hast du das letzte Mal den Blog von so einem Kaffeestand herausgeschrieben?
Der hat den passenden Lebensstil nicht dazu. Jeder, der René gesehen hat und weiß, wie er aussieht, wie er sich kleidet, weiß, er hat nicht den Lebensstil, um sich bei Starbucks reinzusetzen.
Das ist jetzt sehr gemein.
Oder sehr freundlich. Oder sehr freundlich.
Ja.
Das kommt ja darauf an, wie man zu diesem Lebensstil steht. Ach,
das ist sehr freundlich.
weil das an diesen Massenmedien, also weil es ans Bild anschließt, ne? Also es geht gar nicht darum, dann ist halt so dieses Bild ist halt das Dominante, ne, was vom Kaffee existiert. Nicht das tatsächliche Verhalten da drauf, weil wer weiß schon, wie irgendwo auf der Welt der Kaffee konsumiert ist, ne? Wir haben das Bild, naja, wie es uns aus Massenmedien halt vermittelt wird. Ne?
Dann wird es durch eine selbsterfüllende Prophezeiung zur Realität, weil sich die Leute dran orientieren. Aber wir haben ja diesen ganz großen Strang, der Lebensstile. Und da knüpft ja an auch so die Generationsforschung. Und wir müssen den Tilman Allert, der dieses Büchlein geschrieben hat, Latte Macchiato, müssen wir wenigstens noch erwähnen. Und da könnt ihr mal überlegen, ob seine These für euch haltbar ist, die er auf Latte Macchiato ausschüttet. Da geht er davon aus, Milch ist so das Zeichen für die Kindheit und Kaffee fürs Erwachsenleben. Und die Jugendlichen wollen ja prinzipiell alle erwachsen sein und deshalb stehen die so alle Jugendlichen sozusagen auf Latte Macchiato, weil die da mit viel Milch einen Schluck Kaffee bekommen und das repräsentiert für ihn das anstrengungslose Erwachsenwerden. Also ich habe mir das notiert. Moment, er schreibt: Wer Latte Macchiato trinkt, trinkt schon den Kaffee, der die Milch hinter sich gelassen hat, aber bleibt der Milch treu, die doch keine mehr ist. Und junge Japaner mögen ja auch viel Sojamilch in den Kaffee reinschütten. Ist das für euch plausibel, dass Jugendliche deshalb auf Latte Macchiato stehen, weil die mit der Milch in der Kindheit verhaften und quasi schon mal ein bisschen erwachsen werden, kosten können? Oder ist das zu essayistisch und literarisch gedacht für euch?
Also, das ist mir ein bisschen zu sehr rumpsychologisiert, ich weiß auch nicht. Also ich würde dem so jetzt nicht zustimmen.
Also was ich gefunden habe, ist eine Untersuchung über Alltäglichkeiten, wo Kaffee auch versus Milch gesetzt wird und gesagt wird, Milch überbrückt die Institution Familie und Schule. Also die Mutter gibt dem Kind, ja, Milch steht halt für Kindernahrung, angeblich gesunde. Und dann gibt es die Milch mit, beziehungsweise in der Schule gibt es auch nochmal Milch. Heute vielleicht nicht mehr so, weiß gar nicht, von wann das war. Und Kaffee dient im Gegensatz dazu als Differenz innerhalb der Familie, um nochmal zu konstituieren die verschiedenen Generationen. Denn erwachsen heißt Kaffee, Kind heißt Milch. Und ich durfte als Kind auch keinen Kaffee trinken. Das war schon ein Zeichen
von... Das klingt für mich plausibler, ja.
Ja. Also vor allen Dingen von Lebensphase jetzt, weniger Generationen, Lebensphase meinst du dann auch eher, ne?
Ja. Ja, da hast du es auf den Punkt gebracht, Lebensphase.
Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es eigentlich historisch gesehen schon Kinder? Ich glaube noch nicht so ewig lange. Eine Kindheit ist eine Entwicklung des...
Ich glaube, im Mittelalter gab es noch keine Kinder.
Aber jedenfalls, dass eben nämlich dass irgendwie für die Person eine Abgrenzung ist und das ist mir zu psychologisiert. Ich könnte es mir eher andersrum vorstellen, wie du das denn als zweites gesagt hattest, dass eben weil Kaffee halt ein Erwachsenengetränk ist, dich da halt es den Kindern halt verweigert wird, weil eben die nicht erwachsen sind, so jetzt ohne da groß halt nämlich das Ritual oder sonst irgendwas im Kopf zu haben, sondern einfach, weil das gesellschaftliche Realität ist. Kaffee ist ein Erwachsenengetränk. Und dass dann Kaffeeerfahrungen, keine Ahnung, das klingt irgendwie ziemlich merkwürdig, aber ich nenne es jetzt erstmal Kaffeeerfahrung, dass die dann mit Milch passieren. Oh mein Gott, klingt das albern. Also, dass die ersten Kaffeeerfahrungen mit Milch passieren, könnte dann daran liegen, weil halt Milch einfach das Getränk ist, was Kindern halt auch gegeben wird, eben auch aus gewissen gesundheitlichen Aspekten, die man der Milch dann zuschreibt, dass man das Kindern gibt, um den Kaffee zu verdünnen, ne? Also das, weil man sagt, ja, das ist jetzt noch zu stark für die Kinder, das können sie noch nicht. Aber das sind aber viele Konstruktionen, die da ineinander spielen. Einmal die Konstruktion von Kindheit, denn halt diese Identität von Kaffee und so weiter, die da und von Milch, die da halt ineinander greifen, die aber meiner Meinung nach dann eher ihren Ursprung in einer Form von sozialer Realität haben, die halt die Identitäten von Kindheit, von Erwachsensein, von Kaffee und so weiter konstituieren, als in so einer symbolischen Interpretation des Ganzen.
Ja, und dann hat uns Dominik ja erzählt, wie ausdifferenziert der Kaffee ist und dass es auch die Latte Macchiato Mütter gibt und ja, da müsste man wahrscheinlich empirisch einfach mal gucken, was da haltbar ist.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie ich die These von Tilman Allert da jetzt einschätzen soll. Das ist mir sehr freudianisch auch gedacht.
Ja. Irgendwie. Also Bourdieu macht das ja aber auch manchmal so. in dieser ganzen Geschichte, die er da, wie heißt dieses vormoderne Volk, was er da beobachtet hatte.
Die Kabylen.
Die Kabylen, genau. Dort beschreibt er auch einige Praktiken und wie die ausgeführt werden und was da alles drin steckt, in genau dieser Ausführung, wie die Frau den Apfel unter dem Baum aufhebt. Das geht auch sehr von den Interpretationen, hat mich sehr daran erinnert.
Also wir haben jetzt gut eine Stunde wahrscheinlich schon diskutiert, haben jetzt Lebensstile, Generationen, Abgrenzungen und mir kam es schon ein bisschen so vor, als schauen wir uns stark den Überbau an, was ja Thomas sehr entgegenkommt. Und ein zweiter Strang, den ich eigentlich unbedingt ansprechen möchte, weil es halt die Essenz der kleinen Dinge für mich halt ausmacht, ist dann wirklich mal jetzt ins Ritual, ins das zu gehen, was die Erlebniswelt von uns jetzt auch widerspiegelt. Ja. Meine Frage ist jetzt, wieso brauchen wir eigentlich den Kaffee oder überhaupt einen Anlass zum Treffen? Also ein Beispiel aus meinem bewegten Leben. Wir saßen in der Kneipe am Stammtisch und haben gequatscht und die waren alle so drauf wie ihr. Also endlos reden und wie ich auch. Und dann war es 0 Uhr, 1 Uhr, da sagt der Wirt, das Bier ist alle. Und wir waren so, ja, 4, 5 Leute. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir nun? Fahren wir doch zur Tankstelle, holen irgendwas? Oh nö, das ist so. Und dann ging jeder für sich nach Haus. Und alle wollten eigentlich noch zusammenbleiben und diskutieren. Und ich habe gesagt, dann lasst uns doch irgendwo hinfahren und reden. Nein, es musste irgendwie ein Verzehrmedium her.